Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Schön, dass Sie wieder dabei sind. Was haben Sie denn so gemacht die letzte Woche, als das Wetter ja gar nicht so schlecht war für Berlin und Brandenburg? Und vor allen Dingen waren Sie gestern Abend dabei auf dem Konzert, das halb Neukölln wachgehalten hat. Für all die Leute, die ohnehin früh ins Bett gehen, war das nicht schlimm. Die Ärzte waren in Tempelhof, auf dem Tempelhofer Feld. Und da würde ich natürlich ganz gern von Ihnen auch ein bisschen wissen, wie es war. Also wenn Sie gleich beim Scannerspiel anrufen, wäre schön, wenn Sie mir erzählen könnten, wenn Sie dabei waren, wie war es bei Die Ärzte. Und wir haben zum Thema Die Ärzte auch ein passendes Buch für Sie heute im Scannerspiel, nämlich Die Wahrheit über unsere Drogen, überraschende Risiken, unterschätzte Gefahr, Zucker, Alkohol, Cannabis und Co. Das fand ich mal ganz interessant, dass da mal ein Ratgeber Zucker mit reinnimmt in die Drogen. Geschrieben hat der Apotheker und Dr. Carsten Schlee, erschienen bei Lübbe Live. 335 Seiten. Das ist so ein Buch, das informiert Sie darüber, ob nicht vielleicht doch das Glas Rotwein zum Abendessen oder ein paar Süßigkeiten, um die Nerven zu beruhigen, oder eine Tablette, um in den Schlaf zu finden, kein Problem sind. Die Antworten finden Sie in diesem Buch. Und wenn Sie das haben wollen, sollten Sie sich jetzt bewerben als Teilnehmer, Teilnehmerin beim Scannerspiel unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Guten Morgen, Martin.
Hi, guten Morgen. Hier ist Martin aus Berlin-Weißensee. Bin ich bei euch live drauf?
So sieht's aus. Weißensee, da bist du wahrscheinlich heute Abend bei Dietmar Wischmeier auf der Freiluftbühne. Morgen Abend ist das, ne? Ich glaube, Sonntagabend ist das erst.
Ja,
ne?
Ja, habe ich gesehen, genau.
Ja. Hast du Lust da? Ich meine, ich habe keine Freikarten, aber würdest du da hingehen?
Ich würde da hingehen, ja, doch.
Ja, das ist doch, ja, kann ich allen nur empfehlen. Also Wischmeier live ist immer wieder ein ganz besonderes Erlebnis.
Ja.
Martin, hast du in Weißensee noch was gehört vom Ärztekonzert gestern Abend?
Tatsächlich leider nicht. Ich war nicht in der Nähe des Tempelhofer Felds, aber letztes Jahr da und fand es echt sehr, sehr gut.
Ja.
Also, alle, die da waren, hatten genauso viel Spaß wie wir letztes Jahr.
Ja, glaube ich auch. Also ich habe es vom, also ich meine, es gehört zu haben vom Landwehrkanal aus. Das ist ja eine ganz schöne Entfernung. Aber es war in so einer angenehmen Lautstärke, dass man so wusste, irgendwo ist hier ein Punkkonzert, so klang das. Aber ob das nun die Ärzte waren oder nicht, dafür war es dann doch zu leise, konnte ich nicht feststellen. Martin, erstmal danke fürs Mitspielen. Du weißt, der erste Mitspieler hat immer die schwerste Aufgabe, bei erster Nachfrage 3 rücken wir den Buchpreis raus. Ne?
Ja.
Von daher schauen wir mal. Frage Nummer 1 kommt hier.
Im Herbst denken wir konservativer. Unsere Überzeugungen und moralischen Werte schwanken mit den Jahreszeiten. Das haben Forschende der University of British Columbia per Online-Fragebogen herausgefunden. Die Studie zeigt, den Befragten sind konservativ assoziierte Werte wie Loyalität, Autorität und Reinheit im Frühling und im Herbst wichtiger als im Sommer und Winter. Das heißt, im Frühling und Herbst denken Menschen konservativer. Spannend ist das auch für Wahlen, die zu diesen Jahreszeiten stattfinden, wie auch die Präsidentschaftswahl in den USA diesen Herbst.
Boah, das ist schon mal ein ganz schönes Brett, ne? Das
ganz schönes Brett, ja, kann man nicht anders sagen, ja.
Also, aber vom Bauchgefühl würde ich jetzt sagen, eher nein.
Mhm. Erklär mal.
Ja, du, ich kann es nicht erklären. Ich habe gerade mit meiner Freundin mich angeguckt und wir waren beide so, tja, das ist so ein wild guess eigentlich.
Ja, also du weißt ja auch normalerweise, sage ich immer, Bauchgefühl, drauf vertrauen in diesem Fall. Nö, leider nicht. Es stimmt tatsächlich, wir denken im Herbst konservativer. Vielleicht sollte man, also wenn man nicht selbst konservativ ist, mal drüber nachdenken, die Wahltermine in andere Jahreszeiten zu verlegen. Aber Winter ist immer schwierig, da kann es dann Probleme geben, zu den Wahllokalen zu kommen. Im Sommer sind die Leute im Urlaub, also wird im Herbst gewählt. An der Umfrage teilgenommen haben 230.000 Menschen aus den USA. Ja, und die Forscher haben über 10 Jahre hinweg saisonale Schwankungen bei den moralischen Werten der Menschen nachweisen können. Ein Grund für die Schwankungen könnte sein Ängste der Befragten. Das Angstniveau steigt im Herbst und im Frühling und konservative Werte würden vor allem bei Menschen, die Angst haben, Anklang finden. Darum gibt es ja immer auch Parteien, die uns Angst machen vor allem Möglichen. Ne?
Ja, ja, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber
wieder was gelernt.
Wieder was gelernt, auf jeden Fall, ja.
Martin, danke fürs Mitspielen.
Ja, gerne, gerne. Dann euch noch ein schönes Wochenende.
Gruß nach Weißensee.
Danke, danke.
Tschüss, tschüss. So, hier ist Dominik. Hallo Dominik.
Hi.
Von wo aus rufst du denn an?
Ich rufe aus Adlershof an und ich habe leider auch nichts vom Ärztekonzert gehört. Ich höre nur die Konzerte in der Wuhlheide immer.
Aha, und was hört man da so? Was hast du, weißt du, was du zuletzt gehört hast, was dich nicht hat schlafen lassen?
Ja, auf jeden Fall. Letztes Wochenende war hier 25 Jahre SDP-Konzert. Mhm. Und die haben ordentlich Party gemacht. Die haben wir den ganzen Abend gehört.
Okay, aber das fandet ihr nicht schlimm, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Ah, sehr gut.
Das ist immer sehr spannend.
Dominik, zwei Fragen liegen vor dir. Hier kommt die erste.
Alles klar.
Moderne Flugzeuge erzeugen klimafreundliche Kondensstreifen. Bis wir klimaneutral mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen können, wird es wohl noch einige Jahrzehnte dauern. Ein Problem dabei? Kondensstreifen. Sie entstehen, weil das Flugzeug Wasserdampf, Ruß und andere Substanzen ausstößt. Und das ist schlecht fürs Klima. Zumindest dachte man das bis jetzt. Eine neue Studie des Imperial College London zeigt nämlich, die Kondensstreifen von modernen Flugzeugen sind klimafreundlich. Denn neue Jets fliegen deutlich tiefer als alte Maschinen. Durch die geringere Höhe wirken die Streifen ähnlich wie ein Spiegel. Sie halten Sonnenlicht ab und kühlen die Atmosphäre.
Wow.
Ja, oder? Lena ist Redakteurin heute. Die Verantwortung gebe ich ab an die Redaktion für diese Fragen.
Ja, wow. Super spannende Frage. Mhm. Ich mache es wie Martin und antworte mit Bauchgefühl. Mhm. Und ich glaube nicht, dass das stimmt.
Und dein Bauchgefühl stimmt. Ja, was wir gerade erzählt haben, liebe Hörer und Hörerinnen da draußen, ist natürlich Quatsch, bitte sofort vergessen. Neuere Flugzeuge stoßen zwar weniger CO2 und Ruß aus, fliegen dafür aber nicht in niedriger Höhe, sondern in größerer Höhe als die alten Maschinen. Und die Höhe ist das Problem, denn dort herrschen günstigere Bedingungen für die Kondensstreifen. Die sind dort lang anhaltender und können so mehr Wärme in der Atmosphäre einschließen. Dominik, hier kommt die wichtige dritte Frage.
Alles klar.
Bist du bereit?
Ja.
Der Altarstein von Stonehenge wurde noch nie bewegt. Stonehenge ist das wohl berühmteste Megalithbauwerk der Welt. Trotzdem ist vieles rund um den Steinkreis in Südengland unklar. Warum wurde es erbaut oder wozu genutzt? Heute wissen die Forschenden zumindest, viele Steine des Bauwerks kommen aus dem 250 Kilometer entfernten Wales. Eine neue Studie der Curtin University in Australien zeigt jedoch jetzt Erstaunliches. Der Altarstein in der Mitte des Kreises wurde noch nie bewegt. Er wurde nicht, wie die anderen Steine, herbeigeschafft, sondern lag schon immer genau an ein und derselben Stelle. Das widerspricht allen bisherigen Annahmen zum Bau der Steinkreise.
Also ich würde an dieser Stelle jetzt den Publikumsjoker ziehen, an deiner Stelle.
Ich witzigerweise nicht. Also ich bin dankbar für mein Inselwissen.
Sei vorsichtig, sei vorsichtig. Also
ich bin mir ziemlich sicher, dass genau das Gegenteil der Fall ist und dass ich dazu vor kurzem was gelesen habe, dass nämlich gerade der Altarstein von sehr viel weiter herkommt als ursprünglich angenommen.
Wow, lesen bildet, du hast recht. Ich hätte natürlich mir gewünscht, dass du jetzt gesagt hättest, ich habe das auf Radio 1 gehört.
Tut mir leid, das habe ich gelesen.
Nee, du hast vollkommen recht. Der Altarstein unterscheidet sich wirklich in der Zusammensetzung von den anderen Blau- und Sarsensteinen, aus denen Stonehenge erbaut wurde. 5 Meter lang, 1 Meter breit ist dieser Block. Und die australischen Wissenschaftler konnten jetzt nachweisen, dass dieser Altarstein aus dem Norden Schottlands kommt. Das ist 750 Kilometer entfernt. Die haben diesen Riesentrumm über 750 Kilometer an diesen Ort nach Stonehenge geschleppt, um ihn dort aufzustellen. Ja, Dominik, kann ich nur sagen, das hat mal gut geklappt. Du hast ein ganz wunderbares Buch gewonnen.
Super.
Die Wahrheit über unsere Drogen, überraschende Risiken, unterschätzte Gefahr, Zucker, Alkohol, Cannabis und Co. von der Apotheker und Dr. Carsten Schlee. Lübbe Life ist der Verlag. Das gehört jetzt dir, es sei denn, du setzt es mit diesem Angebot aufs Spiel.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
Also nimmst du noch eine Frage, dann hast du am Ende Abo und Buch gewonnen oder beides verloren oder du hörst auf, dann ist das Buch einfach deins.
Ich glaube, ich gehe aufs Ganze.
Hier kommt Frage Nummer 4.
Dinosaurier lebten auch unter der Erde. Sie beherrschten die Kontinente, die Ozeane und die Luft. Und jetzt auch den Untergrund? Ein US-Forschungsteam hat bei Ausgrabungen in Utah eine neue Dinosaurierart entdeckt. Der kleine Pflanzenfresser war ähnlich groß wie ein Hund und er lebte vor rund 99 Millionen Jahren. Das Besondere? Die Fossilien waren ungewöhnlich gut erhalten. Das könnte daran liegen, dass sich diese Dinos, als sie gestorben sind, bereits unter der Erde aufgehalten haben. Und die Fossilien waren ineinander verschränkt. Genau das würde man bei Tieren erwarten, die sich einen Unterschlupf teilen. Das heißt, Dinosaurier lebten auch in unterirdischen Bauten und Höhlen.
Mhm. Schon wieder so ein schwieriges Ding. Also mein Bauchgefühl und meine Erinnerung in Bezug auf Echsen sagt mir, dass die eigentlich viel Sonnenlicht brauchen, um aktiv zu sein. Deswegen würde ich eher sagen, ich glaube, das stimmt nicht.
Ja, der Satz war noch nicht zu Ende, glaube ich, ne?
Nein, das war ein Punkt.
Ich glaub, das war ein Punkt. Nicht. Ah ja, okay, das stimmt nicht, sagst du, und in diesem Fall ist es leider falsch. Ja, ne? Also da war ja auch viel Konjunktiv drin in unserer Meldung. Also die Wissenschaftler sagen, das könnte daran liegen, dass sich diese Dinos bereits unter der Erde aufgehalten haben, ne? Weil sie eben das daraus schließen, wie die dort lagen, wie gut die erhalten waren etc. pp. Und sie glauben, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, dass die kleinen Pflanzenfresser in den Höhlen vor Witterung und vermutlich zahlreichen Fressfeinden geschützt waren. Und ein weiterer Hinweis darauf, dass die Dinos mit dem Artnamen Fona herzogae, dass sie unter der Erde lebten, ist ihre Anatomie. Vermutlich haben die ihre vergrößerten Füße und die starke Muskulatur in den Hinterbeinen zum Graben benutzt. Also, Dominik, war trotzdem schön mit dir.
Ja, ne? Ebenso.
Das war Atlashof, richtig? Was machst du denn noch was Hübsches dieses Wochenende?
Oh ja, ich bin eigentlich schon fast unter Zeitdruck. Ich habe heute noch eine Probe mit einer Schauspielgruppe.
Ah, okay. Dann sage ich mal toi, toi, toi.
Danke. Grüße gehen raus an die Berlin Stage Company.
Haben wir gemacht. Mach's gut. Ne? Schönes Wochenende.
Euch auch. Ciao.
Ciao, ciao. Ich durfte neulich einer Umfrage entnehmen, dass ich in den Augen der Generation Z, also der Gen Z, ziemlich uncool bin, weil ich recht häufig ein bestimmtes Emoji benutze, das die Gen Z vor allen Dingen Älteren zuschreibt, nämlich Daumen hoch. Ja, Daumen hoch liegt einfach daran, ich benutze das, weil ich das sehr praktisch finde. Ich bin dafür oder finde ich gut. Wo ist das Problem? Aber offenbar sind viele Emojis weniger eindeutig, als wir denken. Weshalb Tatjana Schäffler sich speziell die Gesichts-Emojis mal genauer angeschaut hat. Sie ist Professorin für digitale forensische Linguistik an der Ruhr-Universität Bochum. Frau Schäffler, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ich kannte die Forensik bisher nur aus der Verbrechensbekämpfung. Ist das Ihr Job, in digitalen Medien nach Spuren von Tätern zu suchen?
Tatsächlich gehört das auch dazu. Es geht eben darum, um Fragen der Autorschaft zum Beispiel in digitaler Kommunikation und auch um negative Kommunikationseffekte wie Hassrede, Desinformation und sowas, die können eben schnell auch strafrechtlich relevant sein. Und das gehört zu meinen Forschungsgebieten auch dazu.
Und Sie haben jetzt einen Fachartikel veröffentlicht zu 107 Face-Emojis, also den Smileys oder Weepies. Welche nutzt man in Deutschland am häufigsten, wissen Sie das?
Ja, das sind vor allem die freundlichen Gesichter, die lächelnden Gesichter. Auf Top 1 ist in Deutschland und auch international das tränenlachende Emoji. Und dann gibt es noch das, was rollt und so schräg steht und dabei Tränen lacht. Und der Zwinker-Smiley, das sind so die Top 3.
Und woher wissen Sie das?
Wir haben erstmal Emojis in großen Korpora, also großen Datenmengen gezählt. Da haben wir einmal Twitter-Daten benutzt aus 2022, ungefähr 280 Millionen Tweets, also schon eine ganze Menge. Und wir haben das aber dann auch nochmal abgeglichen mit der eher privaten Kommunikation aus WhatsApp-Chats, die aus gespendeten Daten bekannt sind.
Sowas gibt es? Ich kann meine Daten spenden?
Ja, das können Sie auch selber machen. Mokoda ist die Datenbank und ich glaube, die nehmen auch noch Spenden an.
Eieiei. Sie wollten aber noch mehr rausfinden, zum Beispiel, wie eindeutig die Botschaften sind, die die Emojis symbolisieren. Kann man mit einem lächelnden Emoji was falsch machen?
Falsch ist so ein Wort, was ich eigentlich in der Sprachwissenschaft nicht gern benutze, weil ich gerne einfach sozusagen beschreibend herausfinde, wie Menschen die Emojis verwenden. Aber es kann natürlich was schief gehen, wenn mein Gegenüber das Emoji anders interpretiert, als ich das eigentlich meine. Und da haben wir schon relativ große Unterschiede teilweise gefunden, besonders vielleicht auch zwischen verschiedenen Altersgruppen, dass eben zum Beispiel die jüngeren Versuchspersonen dann sagen, ja, so ein lächelndes Emoji, das interpretiere ich eigentlich schon als passiv-aggressiv oder ich bin innerlich tot, ich verstelle mich nur, sowas nennen die dann alles.
What? Was stimmt mit den jungen Leuten nicht?
Ja, ich glaube, das ist einfach eine Weiterentwicklung. Ja? Man kann das auch so ein bisschen sehen bei einigen grinsenden Gesichtern, die haben so diese Pünktchenaugen, die wirken vielleicht irgendwie kalt und jüngere Leute sagen sich dann, ja, wenn ich es wirklich ehrlich meinen würde, dann würde ich vielleicht ein anderes Emoji wählen, was halt meine Begeisterung noch ehrlicher ausdrückt. Ja, also die Sprache entwickelt sich da eben immer weiter.
Wie groß sind denn diese Unterschiede, die Sie festgestellt haben in den Interpretationen der Emojis in verschiedenen Altersstufen? Sind die minimal? Also geht es da um einstellige Prozentpunkte, dass man sich nicht versteht oder sind das erhebliche Unterschiede?
Ja, es sind teilweise schon erhebliche Unterschiede. Also bei einigen Emojis ist es ganz eindeutig und alle interpretieren das irgendwie gleich. Es gibt so ein lügendes Gesicht, also mit so einer langen Nase. Da gibt es auch nicht eine große Variation dann in den Beschreibungen, die uns genannt wurden. Bei anderen Gesichtern ist es schon so, dass es natürlich dominant erstmal einfach beschrieben wird, okay, das lächelt oder das kann Freude ausdrücken. Aber dann gibt es eben auch diese ganz anderen Benennungen. Also bei einigen Emojis geht das sehr weit auseinander. Da haben sich vielleicht auch die Personen in Deutschland noch nicht so wirklich drauf geeinigt, was dieses Emoji eigentlich bedeuten soll.
Ich hätte ja eine Theorie anzubieten zum tränenlachenden Emoji. Wenn das am häufigsten verwendet wird, könnte das vielleicht daran liegen, dass es eines der Emojis ist, die man gern in Reihe verschickt. Hm. Also nicht nur einen, sondern 5, 6, 10.
Das stimmt. Das ist auch sehr häufig, ehrlich gesagt, dass Emojis verdoppelt werden oder zusammenverwendet werden. Und das kann natürlich dann auch zur Verstärkung dienen. Ja, also dass ich eben noch mehr lache. Vielleicht auch in Kombination mit dem Schrägstehenden. Das habe ich gerade gestern auch noch mal gesehen, dass jemand die so immer abwechselnd verwendet. Und wir haben tatsächlich bei der Frequenzanalyse haben wir einfach alle Emojis gezählt. Also wenn die 5-mal auftauchen, dann werden die auch 5-mal gezählt.
Dann klären Sie mir doch am Schluss noch auf über diese Umfrage, die Sie, von der Sie auch gelesen haben. Können Sie erklären, warum jüngere Teilnehmer das Daumen-hoch-Emoji für uncool halten und glauben, das benutzen nur Ältere?
Ja, also meine Studierenden sagen mir, das ist ein Papa-Emoji. Da fühle ich mich auch so ein bisschen ertappt. Ich glaube, das ist bei den Emojis so wie bei den Intensivierern, so wie krass, total oder so. Da muss eben immer mal was Neues her und die jüngeren Personen grenzen sich dann eben ein bisschen ab von den Älteren und das ist vielleicht für sie doch ein bisschen zu, nicht kalt, aber nicht enthusiastisch genug vielleicht, einfach so einen Daumen hoch auch als Geste und dann eben auch als Emoji.
Also Augen auf bei der Emoji-Wahl, sagt die Forensikerin, damit sie sich nicht zu erkennen geben als ältere Person. Jetzt wissen wir, welche Emojis wir meiden müssen. Ich sage herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Tatjana Schäffler, sie ist Professorin für digitale forensische Linguistik an der Ruhr-Universität Bochum und war zu Gast bei den Profis auf Radio 1. Wenn Ihr Kind Sie fragt, warum sind eigentlich vor 66 Millionen Jahren die Dinosaurier ausgestorben, wüssten Sie dann die Antwort, ohne zu googeln? Einige Forscher glauben an eine Klimakatastrophe, verursacht durch Vulkanausbrüche. Die hätten dann die Atmosphäre mit Treibhausgasen so aufgeheizt, dass es den Dinos zu warm wurde. Die meisten allerdings bevorzugen die These, ein Mega-Asteroid ist bei Yucatan in Mexiko auf die Erde gekracht, was dann ebenfalls eine globale Klimakatastrophe ausgelöst hat. Wo dieser Brocken herkam, das hat nun ein Kölner Geowissenschaftler beschrieben in einer internationalen Studie im renommierten Fachmagazin Science. Dr. Mario Fischer-Götte, guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Der Asteroid soll, das weiß man, etwa 14 Kilometer Durchmesser gehabt haben. Und beim Einschlag soll er die oberen 10 Kilometer, das muss man sich vorstellen, die oberen 10 Kilometer der Erdkruste pulverisiert haben. Und dabei ist dieser Asteroid nahezu vollständig verdampft. Herr Fischer-Götte, mit welchen Mitteln haben Sie denn nach seinem Ursprung gesucht?
Ja, das ist natürlich, bei dem Einschlag ist natürlich eine unheimliche kinetische Energie freigesetzt worden. Und wie Sie schon sagten, der Asteroid und auch das Gestein, auf das er aufgetroffen ist, ist dann verdampft. Aber es hat sich quasi dieses verdampfte Gestein in der ganzen Erdatmosphäre verteilt. Und um den ganzen Globus herum wurde dann ein feiner Staub quasi von diesem verdampften Material abgelagert. Und diese Staubpartikel, die enthalten eben auch Elemente von dem Asteroiden. Und solche Asteroiden sind eben besonders angereichert an Platinum-Elementen, Platingruppenelementen. Und eins davon haben wir untersucht, das quasi direkt von diesem Asteroiden abstammt, weil es in der Erdkruste nur sehr selten ist. Und das ist das Element Ruthenium. Das ist quasi in den Gesteinen um uns herum fast gar nicht enthalten. Und wir können deshalb sagen, dass es fast zu 100% von diesem Asteroiden abstammt.
Wie heißt das Gestein?
Das Element heißt Ruthenium.
Ja.
Also das ist ein Platingruppenmetall.
Ruthenium also, okay. Nur ist das ja schon eine Weile her, 66 Millionen Jahre lang ist der ursprüngliche Krater Jahr für Jahr mit anderen Materialien und neuen Meteoriten zugemüllt worden. Wenn wir also auch kleinste Teile dieses Dinosaurierkillers bei uns in Berlin und Brandenburg finden können, weil dieses Gestein, wie Sie sagen, sich durch die Wolke weltweit verteilt hat, wie sicher können Sie sein, dass das, was Sie da untersucht haben, tatsächlich ein Stück ist von dem Asteroiden, der verantwortlich ist für den Tod der Dinosaurier?
Ja, das ist eben so, dass wir quasi isotopische Analysen durchgeführt haben. Und da können wir eben feststellen, dass alle Materialien, die jetzt Meteorit oder Asteroide sind, die aus dem Weltraum quasi auf die Erde treffen, dass die eine sehr unterschiedliche Zusammensetzung haben bezüglich ihrer Isotope. Und wenn Sie so wollen, ist das quasi so eine Art genetischer Fingerabdruck, den wir da detektieren können. Auch wenn das Objekt selber nicht mehr quasi vorhanden ist oder erhalten ist, können wir trotzdem anhand dieser Ablagerung bestimmen, dass dieses Element, was wir untersucht haben, extraterrestrischen Ursprungs ist und von diesem Asteroiden abstammt.
Ruthenium gab es nur in diesem Asteroiden?
Es gibt es auch in der Erde, aber das gesamte Ruthenium der Erde befindet sich eigentlich im Erdkern, weil das ein eisenliebendes Element ist. Und das hätte sich vor 4,4 Milliarden Jahren, als die Erde sich differenziert hat, würde dieses Ruthenium in den Kern extrahiert worden sein. Und deshalb finden wir in Krustengesteinen eben selten Platingruppenmetalle. Und deshalb sind sie so selten quasi auf der Erde, aber reich in den Asteroiden.
Wie kann man denn jetzt von diesem Metall, was Sie dort gefunden haben, diesem Platinmetall Ruthenium, schließen auf die Herkunft eines Asteroiden?
Ja, das muss man im Zusammenhang sehen mit innerhalb der letzten 15 Jahre haben immer mehr Studien quasi herausgefunden, nicht nur für unser Element Ruthenium, sondern auch für andere Elemente des Periodensystems, dass die Isotopenzusammensetzung eben für solche Objekte, die sich außerhalb der Bahn des Jupiters gebildet haben, unterschiedliche Zusammensetzungen haben als Objekte, die sich im inneren Sonnensystem gebildet haben. Und im inneren Sonnensystem haben eben einen anderen isotopischen Fingerabdruck. Und deshalb können wir das unterscheiden. Und weil diese C-Typ-Asteroiden, wie wir sie nennen, außerhalb der Bahn von Jupiter sich gebildet haben, das wissen wir eigentlich relativ genau anhand von dynamischen Modellierungen im Zusammenhang mit diesen Isotopensignalen.
Also außerhalb der Bahn des Jupiters kam der Asteroid her, der vor 66 Millionen Jahren die Dinosaurier zum Aussterben gebracht hat. Warum ist er nicht geblieben, wo er war?
Ja, man muss sagen, der ist wahrscheinlich auch nicht dort geblieben, wo er war. Also der hat sich dort gebildet. Das kann unsere Studie quasi belegen. Und wenn man jetzt heute ist, quasi im Sonnensystem sich umguckt, dann findet man eben die meisten Asteroiden, dass die im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter sich befinden. Und es ist nicht sehr unwahrscheinlich, dass dieser Asteroid quasi durch die Migration des Gasplaneten Jupiter sich zunächst mal im Asteroidengürtel befunden hat, bevor er dann auf die Erde getroffen ist.
Und wie passiert sowas? Also hat er einfach die falsche Flugbahn gehabt, als er dann sich fertig gebildet hatte, oder hatte das mit Gravitationskräften zu tun?
Das kann passieren durch gravitativen Einfluss, zum Beispiel der Gasriesen, zum Beispiel von Jupiter. Es könnte aber auch eine Kollision von zwei Asteroiden im Asteroidengürtel stattgefunden haben, sodass einer davon so stark abgelenkt wurde, dass er auf eine Bahn gelangt ist, die dann die Erbange.
Ja, ich bin sehr froh, dass noch viele Fragen offen sind, dass die letzten Geheimnisse noch nicht gelöst sind. Eine Frage habe ich noch. Ist denn dieser Asteroidengürtel heute safe? Hat sich die Lage da beruhigt oder rechnet die Wissenschaft mit künftigen Einschlägen, die dann vielleicht sogar die Krone der Schöpfung aussterben ließen?
Also zunächst mal ist da erstmal alles sicher, soweit wir das beurteilen können. Wir beobachten natürlich auch irgendwelche Asteroide, die der Erde relativ nahe kommen und berechnen deren Bahn voraus. Also das machen Kollegen. Und da kann man eigentlich sagen, dass so schnell das wahrscheinlich nicht mehr passieren wird, dass ein so großer Brocken die Erde treffen wird. Aber man kann es nicht mit Sicherheit ausschließen, dass das in vielleicht ein paar Millionen Jahren nochmal passiert.
Das sagte Kölner Geowissenschaftler Dr. Mario Fischer-Gödde zu seiner Studie, erschienen im Fachmagazin Science. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Ja, vielen Dank.
Hunger ist ein schönes Stichwort für die Profis auf Radio 1, denn wir sollten heute rechtzeitig vor Mittagessen mal über unser Fettgewebe sprechen. Ich musste mich da auch erst einlesen. Das Fettgewebe, habe ich gelernt, das besteht aus Adipozyten, das sind die Zellen des Fettgewebes. Die speichern Fett und Wasser und geben beides bei Bedarf wieder an den Körper ab. Und die Forscher unterscheiden dabei Fettzellen mit verschiedenen Farben und Aufgaben. Die häufigsten sind weiß, es gibt aber auch braune und beige Fettzellen. Ein internationales Forscherteam hat gerade neue beige Fettzellen entdeckt und beschrieben. Initiator der Studie war der Molekularbiologe an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, Professor Christian Wolfrum. Herr Wolfrum, guten Morgen.
Guten Morgen.
War das ein Zufallsfund oder haben Sie gezielt danach gesucht?
Es war ein Zufallsfund, dass wir eine neue Art der beigen Fettzellen gefunden haben, aber wir haben sehr gezielt die Heterogenität, also die Zusammensetzung des Fettgewebes anzuschauen, um zu verstehen, ob es halt andere Arten von Fettzellen gibt. Mhm. Also es war schon gezielt, aber wir konnten natürlich nicht wissen, was wir finden würden.
Wie unterscheiden sich denn die von Ihnen beschriebenen beigen Fettzellen von denen, die man bereits kannte?
Die beigen Zellen, die wir kennen, nutzen einen Mechanismus, wo sie in den Kraftwerken, den Mitochondrien der Zelle, einfach einen Kurzschluss erzeugen und dadurch wird Energie freigesetzt und als in Wärme umgewandelt. Der Mensch hat allerdings nur sehr, sehr wenig von diesen Fettzellen. Wenn man so in der Bevölkerung guckt, vielleicht 5% der Menschen haben die. Die beigen Fettzellen, die wir jetzt identifiziert haben, finden sich in allen Fettgeweben, vor allem unter der Haut. Und fast jeder, den wir uns angeschaut haben, hat diese. Und was die machen, ist, die lassen eine Reaktion von einem Stoff zu einem anderen in beide Richtungen gleichzeitig laufen. Das ist, könnte man als sinnlos betrachten. Man spricht von einem Futile Cycle. Und wenn man etwas produziert und gleich wieder kaputt macht, verbraucht man natürlich Energie. Und diese Energie wird auch wieder in Wärme abgegeben.
Also linke Hand, rechte Hand, die, wie kann man sagen, die jonglieren quasi?
Ja, oder wie ein Ping-Pong-Spiel. Der eine und der andere spielt es gleich wieder zurück. Nicht? Der eine spielt es rüber und der andere spielt es gleich wieder zurück. Und dabei, das ist vielleicht jetzt kein Energieverbrauch, aber sagen Sie mal, Sie machen aus Zucker ein Fett und dann machen Sie aus Fett wieder einen Zucker. Das kostet Energie, diese Rum, weil kein Prozess ist perfekt, nicht? Und dabei geht halt Energie verloren. Und eigentlich spricht man davon Futile, weil es eigentlich bescheuert, eine Sache zu produzieren und dann gleich wieder kaputt zu machen und in was anderes umzuwandeln.
Also eigentlich nutzlos, aber nutzlos sagt man ja dann nur, solange man noch nicht genau weiß, warum die es machen, oder?
Und das ist die ganz große Frage. Wir wissen von diesen nutzlosen Zyklen schon seit vielen Jahren, aber keiner weiß so wirklich, warum man sie braucht. Es gibt Vermutung, der Körper muss ja zu jeder Zeit gewisse Stoffe vorrätig halten und deswegen lässt er diese Zyklen laufen, weil man dann relativ schnell den Körper dazu kriegen kann, einen Stoff zu produzieren. Wenn die ganze Maschinerie weg wäre, müsste man die Maschinerie erst wieder aufbauen. Das würde Stunden dauern und dann könnte man nicht so gut reagieren. Das ist die wahrscheinlichste Erklärung, warum wir diese Zyklen haben. Sie gibt uns Flexibilität.
Der Mensch als Maschine. Wenn Menschen einen hohen Anteil dieser Fettzellen besitzen, können sie dann essen, was sie wollen und werden nicht dick, weil ständig ja Energie verbraucht wird?
Nein, so plakativ würde ich es nicht sagen. Aber man muss schon sagen, Leute, die sehr viele von diesen Fettzellen haben, und ich muss vorsichtig sein, wir sprechen hier von einer Korrelation, nicht einer Kausalität. Also Leute, die viele Fettzellen haben, sind die, die weniger dick werden und die auch generell gesünder sind im Hinblick auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und andere Sachen. Aber das heißt nicht im Menschen, dass das ursächlich zusammenhängt. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal betonen.
Und die Energie, die sie erzeugen, ist ja vermutlich Wärme. Heißt es dann, dass diese Menschen, die viel von diesen beigen Fettzellen besitzen, dass sie auch mehr Wärme ausstrahlen?
Wir haben nicht die Wärme gemessen, aber wir haben einen Parameter gemessen, der die Wärme praktisch reflektiert, und zwar den Sauerstoffverbrauch. Und es ist tatsächlich so, diese Menschen verbrauchen mehr Sauerstoff. Ja, also das heißt, sie haben einen höheren Umsatz, sie verbrennen mehr Energie. Und dann, man würde das wahrscheinlich auch in der Wärme messen. Das haben wir noch nie gemacht. Es ist nicht ganz so sensitiv, die Wärmemessung. Und das sind keine riesigen Änderungen. Ich weiß nicht, ob man es messen könnte. Ich muss gestehen, ist eine Idee wert, das mal zu machen. Aber der Sauerstoffverbrauch ist definitiv höher bei den Leuten, die mehr von diesen Zellen haben.
Also besser immer mit offenem Fenster schlafen. Weiß man denn schon, welcher Faktor bestimmt, ob ich einen hohen Anteil dieser, ich nenne sie mal Schlankmacher, in mir trage oder nicht?
Wir haben schon einige Faktoren identifiziert. Die sind jetzt noch nicht Teil dieser Publikation. Wir arbeiten gerade dran. Wir wissen, welche Faktoren die Umwandlung treiben. Ob das die einzigen sind, das können wir jetzt in dem Moment noch nicht sagen. Aber ich denke, in den nächsten 4-5 Jahren werden wir da sehr viel mehr Gewissheit haben, welche Faktoren diesen Prozess der Bildung dieser beigen Fettzellen antreiben.
Und gibt es schon Ideen, das neue Wissen aus Ihrer Studie anwendbar zu machen, etwa für Adipositas-Patienten?
Ja, das ist etwas, was wir tun wollen. Ob wir die Zellenmengen erhöhen wollen, das ist vielleicht schwieriger. Aber was uns sehr interessiert, ist es möglich, nutzlose Reaktionen anzuschalten. Das heißt also Reaktionen von A zu B und B zu A zurück. Weil das könnte relativ leicht machbar sein mit medikamentösen oder auch anderen verschiedenen Ansätzen. Und da sind wir dran, zusammen mit auch Firmen zu gucken, ob man da irgendwelche Faktoren findet oder Medikamente findet, die dies aktivieren. Weil das würde ja Energieverbrauch erhöhen. Und Energieverbrauch erhöhen ist genau das, was wir wollen. Dann können wir auch etwas mehr essen.
Und auf dem Sofa sitzen bleiben, müssen nicht zum Sport gehen. So, ich habe das nicht gesagt, liebe Hörer und Hörerinnen.
Das würde ich auch nicht unterschreiben.
Dann sage ich herzlichen Dank an den Initiator dieser Studie zu beigen Fettzellen, der Molekularbiologe an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich, Professor Christian Wolfrum. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1, Herr Wolfrum.
Herzlichen Dank.
Schönes Wochenende. Tschüss, tschüss.
Ihnen ebenfalls schönes Wochenende. Tschüss.
So, ich habe gerade mal angefangen, die neue Serie, relativ neu, von Tim Raue, Star Kitchen, wo Tim Raue, also der Berliner Sternekoch schlechthin, selbst losgeht und andere Sterneköche interviewt auf ihrem Weg zum Erfolg. Und dabei lernt man eine ganze Menge. Man lernt zum Beispiel, dass die meisten Leute wirklich sich den Hintern aufreißen, um überhaupt so einen Michelin-Stern zu bekommen. Und dass der wirtschaftliche Erfolg für die meisten gar nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern sie wollen Kunst schaffen auf dem Teller. Natürlich wäre es schön, wenn man davon dann auch gut leben könnte. Aber die große Frage: Lohnt sich das eigentlich, dieses große Ziel zu erreichen, 1, 2, 3 Michelin-Sterne zu haben? Lohnt sich das finanziell, weil man dann unabhängiger wird, tun kann, was man will? Tim Raue hat es geschafft, andere haben es nicht geschafft. Jetzt gibt es eine Studie dazu, die zumindest die Situation in Spanien einfach mal untersucht hat. Und die lassen wir uns vorstellen von einem, der vor allen Dingen auf Kartoffeln und Erbsen steht.
Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen. Vorsitzender der deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Ja, einen an Baiser geschäumten Petersilienflan mit irgendwas Dings wünscht dir, lieber Marc.
Auf einem Selleriespiegel.
Genau, Selleriespiegel, das ist ganz wichtig, Mahlzeit. Ja, du bist nicht so der Gourmet-Esser, ne, oder?
Nein, lehne ich ab, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte hört auf, die Ines und mich zu haten, wenn wir einfach nur schlichtes Essen posten. Da gibt es jedes Mal einen Shitstorm, ob wir nicht kochen können. Wir lieben einfaches und simples Essen. Okay. Wie du schon gesagt hast, Erbsen, Kartoffeln, Möhren, Kochen, Ende.
Das ist ja auch sympathisch. Also die Frage ist ja schon oft gestellt worden, lohnt es sich, einen Michelin-Stern zu bekommen? Lohnt sich das, wirkt sich das finanziell gut aus? Und für zumindest für die spanische Gastronomie gibt es jetzt eine Antwort. Was genau haben die gefragt?
Es gibt sogar mehrere Studien. Ich habe ganz viele Studien, weil ich heute Morgen im Eifer war, dazu rausgesucht. Eine von 2022 von der Purdue University geleitet. Die allerneueste, die ist ganz neu, auch von diesem Monat, wo es aus New York untersucht wurde. Und noch ein paar andere. Und ich fasse die mal ein bisschen zusammen. Ich will nur dazu sagen, die Datenmenge war sehr, sehr, sehr hoch. Die haben sich super viel Mühe gemacht. Das ist also nicht einfach jetzt nur so ein Gelaber oder so einzelne Beobachtungen, sondern die haben wirklich Tausende und Zehntausende von Reviews bei Google untersucht, sich dann angeguckt, wann die Restaurants schließen. schließen, wann sie öffnen, wie es in der Vergleichsgruppe ist, also von denen, die keinen Stern bekommen oder von denen, die nie einen wollten und so weiter. Und es stellt sich heraus, dass wenn man, also ich sag mal, die erste Studie, 160.000 Reviews für 218 Restaurants, darunter 109 Michelin mit Michelin-Sternen, da zeigte sich das erste, das war 2022, dass gar nicht so sehr die Essensqualität da im Vordergrund steht, sondern dass die Restaurants sich daran anpassen müssen, was die Leute sonst so erwarten. Also zum Beispiel, ob das Essen super, super frisch ist, ob es schön dargeboten ist, ob das Restaurant schön aussieht, ob es schön eingerichtet ist und so. Und daran sieht man schon das, was du angedeutet hast. Dann sind natürlich die Köche und Köchinnen verzweifelt, weil sie ständig diesen Anpassungsdruck haben, den sie gar nicht haben wollten. Weil sie wollten ja, wie du schon gesagt hast, Kunst auf dem Teller erschaffen und nicht Kunst auf der Lampe oder auf dem Tisch oder sonst wo. Und die nächste Studie, die ist aus New York, weil den Michelin gibt es ja erst seit 1900 in Frankreich, die Sterne seit 1930 und dann erst 2005 sind die außereuropäische Ausland gegangen. 39 Restaurants wurden dann sofort aufgenommen und da konnte man das jetzt sehr, sehr schön nachverfolgen, weil New York eh so kurzlebig ist. Als ich in den 1990ern gelebt habe, hat zum Beispiel die Nouvelle Justine aufgemacht, ein BDSM-Restaurant, wo während des Essens wurden dann so BDSM-Darbietungen gemacht.
Konnte man sich auspeitschen lassen zur Vorsuppe?
Ja, konnte man auch. Das musste man aber extra auf der Karte bestellen. Aber normalerweise wurde das dann immer in der Mitte des Raumes gemacht. Alles so schwarz gehalten, eine ganz tolle Bar und so. Mhm. Also das war ein toller Land. Aber da stand dann schon in den Reviews, wird das nächste Jahr wahrscheinlich nicht überleben, weil es dann nicht mehr cool ist. Weil dann ist der Novelty-Effekt weg. Also da sieht man schon, es geht wieder um die Einrichtung und alles andere. Das war aber kein Sterne-Restaurant. Und in der Tat, da zeigt sich, dass die Hälfte oder fast die Hälfte der Restaurants, die einen Stern bekommen, super schnell wieder schließen. Innerhalb kürzester Zeit, während diejenigen, die keinen Stern bekommen oder nie einen bekommen haben, da schließen viel, viel weniger, nämlich nur 35 von 184 Restaurants. Bei denen, die einen Stern bekommen, schließen 42 von 92. Und der Grund ist jetzt, dass erstens die Vermieter die Miete anheben, weil die sagen, geil, die verdienen jetzt garantiert mehr. Das ist das Erste. Das Zweite ist, alle ringsrum, alle Mieten werden auch immer teurer. Das heißt, der Druck wird so groß, dass viele von den Sternrestaurants bewirkt haben, dass das Viertel schick wird, sie aber dann ihre eigene Miete nicht mehr bezahlen können. Und das größte Problem ist, dass viele der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich mega bis zum Stern anstrengen und hinterher dann sich aber woanders hin bewerben, weil sie das Ganze nur gemacht haben, damit sie mal in einem Sternerestaurant gearbeitet haben. Das heißt, der Laden verliert jetzt auch noch die wichtigste Ressource, nämlich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Kurz gesagt, alle Studien, die ich durchgeforstet habe, zeigen, Michelin-Sterne sind der größte Fluch, der dir passieren kann, weil du verlierst die Mitarbeiter und du musst dich auf einmal um alles andere kümmern, nur nicht mehr ums Essen.
Gut, das finde ich mal eine sehr eindeutige Antwort. Vielen Dank, lieber Marc.
Sehr gerne.
Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
Also, ich würde mich jetzt mal nicht unbedingt als Hypochonder bezeichnen, aber neulich beim Sport, unter der Dusche, ja, da habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie, kennen Sie das, in diesem Max-Gold-Stück, ein Arzt, wie er nicht sein sollte. Denn da stand nicht weit weg von mir ein Mensch, dessen Rücken war über und über mit roten Flecken und Pusteln besät. Ich habe wirklich besät gedacht, nicht übersät. Und da habe ich gedacht, um Gottes Willen, der hat bestimmt Mpox. Was ist, wenn der jetzt ein Handtuch benutzt, ja, und bei meinem nächsten Sportbesuch kriege ich sein Handtuch und bei der Wäsche ist womöglich noch ein Erreger übrig geblieben. Und da habe ich gedacht, na, vielleicht bin ich ja doch ein Hypochonder. Wer weiß. Aber ich frage vorsichtshalber mal nach, wie ansteckend Mpox wirklich ist, wie groß ist die Gefahr. Bei Professor Aziza Wolf, die Virologin, ist Fachärztin für Tiermikrobiologie an der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Frau Volz, guten Morgen.
Hallo, Herr Karkowski.
Immerhin hat ja die Weltgesundheitsorganisation eine internationale gesundheitliche Notlage ausgerufen, die höchste Alarmstufe. Das machen die ja nicht einfach so. Für wen besteht jetzt Gefahr?
Aktuell besteht für uns in Deutschland keine Gefahr. Also das neue Mpox-Virus, die Clade 1b, ist erstmal kein Grund zur Beunruhigung. Das Virus kommt aktuell nur in Afrika vor und das ist auch der primäre Grund dieses sogenannten Public Health Emergency of International Concern, dass man sich auf Afrika fokussieren kann und mehr Aufmerksamkeit auf dieses Infektionsgeschehen bringen kann, um dadurch alles unter Kontrolle zu bringen.
Wie wird dieses Virus übertragen?
Das Mpox-Virus wird hauptsächlich durch direkten Kontakt mit der Haut oder mit der Schleimhaut übertragen und insbesondere durch Kontakt mit den für die Mpox-Erkrankung so charakteristischen Hautveränderungen, den sogenannten Pockenläsionen, weil da sehr, sehr viel Virus enthalten ist. Und dementsprechend kann das Virus in seltenen Fällen auch indirekt wie Sie ja schon angesprochen haben, über kontaminierte Gegenstände wie Kleidung oder Handtücher übertragen werden. Das ist aber im Moment nur ein geringerer Prozentsatz.
Ist Mpox damit eine Geschlechtskrankheit?
Das kann man nicht 100% sagen, weil die Daten aktuell darauf hinweisen, dass das Virus eher durch den engen Körperkontakt, wie er ja auch bei sexuellem Kontakt vorkommt, übertragen wird.
Und wenn ich es kriege, also von dem Sie jetzt sagen, das ist höchst unwahrscheinlich, weil das vor allen Dingen Afrika betrifft und nicht den europäischen Kontinent, wenn ich es kriege, was kann dann passieren?
Dann bekomme ich zunächst einmal grippeähnliche Symptome, also man fühlt sich ein bisschen schlecht, ein bisschen schlapp und dann nach ein paar Tagen fangen diese typischen Hautveränderungen an und die sind dann schon etwas unangenehm, schmerzhaft und manifestieren sich dann weiter zu solchen richtigen Pustelläsionen.
Das klingt jetzt aber noch nicht gefährlich.
Ja, das ist für den normalen Menschen mit einem gesunden Immunsystem erst auch mal nicht gefährlich. Besonders gefährdet sind aber Neugeborene, Kinder sind besonders gefährdet, Schwangere, Ältere und ganz besonders Personen mit Immunschwäche. Diese Personen können schwer erkranken.
Auch nach unserem Gespräch jetzt werden wieder Menschen überlegen, ob sie sich gegen Mpox impfen lassen in den Arztpraxen. Ist das sinnvoll?
Aktuell besteht noch keine Indikation, dass sich Menschen ohne besondere Exposition impfen lassen müssen. Exposition bedeutet Kontakt mit einem Infizierten oder man ist in die Gegend gereist, kommt da gerade zurück. Für alle anderen besteht aktuell noch kein Grund zur Impfung. Und es gibt auch noch eine ganz gute Nachricht, und zwar alle, die früher schon mal gegen die Menschenpocken geimpft worden sind, die haben schon einen gewissen Schutz gegen das Mpox-Virus.
Und auch das wird natürlich Menschen nicht davon abhalten, trotzdem in die Arztpraxen zu laufen. Wenn ich mich impfen lasse, ist das ein 100%iger Schutz vor Ansteckung?
100%iger Schutz vor Ansteckung ist es wahrscheinlich nicht, aber Sie werden auf jeden Fall vor der schweren Erkrankung und vor einer schweren klinischen Manifestation verschont bleiben.
Und für alle, die gerne noch mal Zahlen hätten, wissen Sie ungefähr, wie viele Menschen außerhalb Afrikas bereits erkrankt sind? Sind das wirklich nur eine Handvoll oder reden wir da schon von einer Zahl, die uns erschaudern lässt?
Nein, aktuell sind außerhalb vom afrikanischen Kontinent mit dieser neuen Virusklade, also der 1b, sehr wenige Menschen infiziert. Also wir haben diesen Fall in Schweden auch aus Rückkehrend von dem Gebiet. Aber ansonsten haben wir weltweit sehr, sehr wenig Zahlen im Vergleich zu dem afrikanischen Kontinent, wo wir jetzt schon mehr als 14.000 Verdachtsfälle haben. Und die Dunkelziffer ist noch viel, viel größer.
Also bislang noch kein Grund zur Beunruhigung in Sachen Mpox. Ich danke für diese Entwarnung, Professorin Aziza Wolz, Virologin und Fachärztin für Tiermikrobiologie an der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Schönes Wochenende.
Danke, tschüss.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Mücken können auch im Regen fliegen. Überleben Mücken einen Zusammenstoß mit Regentropfen? Regentropfen und Mücken sind zwar ungefähr gleich groß, aber der Tropfen ist bis zu 50 Mal schwerer. So, als würde ein Mensch mit einem Bus kollidieren. Sieht also schlecht aus für die Mücke. US-amerikanische Forschende fanden aber heraus, dass die Tropfen den Mücken kaum etwas anhaben können. Das Überlebensgeheimnis der Mücke sei dabei ihre geringe Masse. Heißt, der Regentropfen reißt die Mücke zwar in die Tiefe, sie kann sich aber wieder von ihm lösen. Gefährlich würde es nur, wenn die Mücke zu nah am Boden fliegt. Dann schlage sie mit dem Tropfen auf und überlebe meistens nicht.
Radio 1. Nur für Erwachsene.